Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen.
Sehr, sehr geil. Das war fast ein böser Einstieg.
Du meinst, ich habe gar keine Chance, eine Tagesschausprecherin zu werden, ne? Selbst ich habe verkackt.
Ich finde deine Stimme total sexy. Also wirklich jetzt ganz wert und ironiefrei. Ich freue mich auch, dass wir heute die Folge 58 mit einer wieder mal sehr starken und tollen Frau begehen können, die nicht mehr unter uns war. Letztes Mal hatten wir eine junge Frau aus der Tech-Szene, Aya Jaff, und diesmal Maria Montessori. Ein ganz anderes Fach, ganz anderes Jahrhundert, geboren und meiner Seite.
Bitte? Ja, warte. An meiner Seite ist die Katrin Jakob.
Und an meiner Seite ist Kim Seidler. Seite ist wieder so, ne?
Ja, genau. Metamorphorische Ebene durch Homeoffice. Und die Einreichung kam von Lotti über Instagram. Sie hat geschrieben: Hallo ihr Lieben, vielen Dank für den wundervollen und stets interessanten Podcast. Ich würde mir Maria Montessori wünschen. Das wäre wirklich toll, wenn ihr eine Folge über diese bereichernde Frau macht. Ja, und nun kommt unsere liebe Lotti.
Dein Wunsch ist unser Befehl oder sei uns Befehl. Aber ich muss sagen, wie die Faust aufs Auge. Und wer könnte das besser präsentieren als ein Lehrerkind wie ich? Nein, ganz ehrlich, ich fand, der Name war mir auch geläufig, gar keine Frage. Aber als ich mich jetzt wieder ein bisschen mehr hineinkniete in diverse Webseiten, Berichte über sie, da habe ich dann gedacht, wow, das ist toll, dass ich wieder so viel lernen darf bei diesem Podcast. Insofern vielen Dank für diesen wundervollen Vorschlag. Und auch ich, haben wir uns natürlich wie immer stets bemüht, aber haben es nicht erwähnt, ne? Kann das sein? Oha. Bitte verzeiht uns. Wir reichen hiermit die Entschuldigung für letztes Mal nach, aber ich finde, da gab es nichts zu beanstanden, liebe Kim, weil es gibt auch tatsächlich kein genaues Geburtsdatum von Aya Jaff im Netz, aber es tut ja auch nichts zur Sache, ob die Frau 24 oder 25 Jahre alt ist.
Und wenn sie uns einen auf den Deckel gibt, dann interviewen wir sie natürlich total gerne. Wenn sie halt sagt, ich habe das gehört und da würde ich ein paar Sachen gerne richtigstellen. You're welcome.
Wunderbar. Liebe Aya, wenn du das hörst, contact us on Instagram or Twitter.
Sie ist Deutsche. Bitte? Sie ist auch Deutsche. Sie lebt doch in Nürnberg. Sie kann uns okay. Du meinst, als Techie spricht man eher Englisch?
Ja, ich wollte ja total amerikanisch und so, weißt du, vom Silicon Valley. ich sollte es lassen. Maria Montessori.
Ja, wer ist denn das jetzt?
Das ist eine Ärztin und Pädagogin, eine Frau, die sich mit der Kindererziehung beschäftigte Zeit ihres Lebens und das jetzt schon mal so vorweggenommen. Maria wurde geboren 1870 in Chiaravalle in Italien. Mhm. Wunderbar. Ich wünschte, ich könnte Italienisch, ich finde die Sprache immer wieder toll. Das ist in der Nähe von Ancona und zwar an der Adriaküste. Da hat sie allerdings nicht sehr viel Zeit verbracht, weil ihre Eltern sind mit ihr dann irgendwann nach Rom gezogen. Mhm. Sie ist im Übrigen Einzelkind von der Vater Alessandro und die Mutter Renilde. Mhm. Renilde. Keine Ahnung. Okay. Beides, also gut betuchter Haushalt. Der Vater arbeitete im Finanzministerium und leitete die staatliche Tabakmanufaktur. Da war also so ein bisschen Geld am Start.
Der Tabakindustrie also, ging es damals wohl in Italien sehr gut dann, wenn er im Finanzministerium gearbeitet hat.
Das kann durchaus so sein, ja, keine Ahnung. Genau, Einzelkind hatte ich gesagt, dann in Rom groß geworden. Sie hat auch eine sehr gute Schulbildung genossen. Ich habe jetzt hier in ihrem in dem Wikipedia-Eintrag oder ich weiß nicht aus welcher Quelle das war, ihr Großonkel war der katholische Theologe und Geologe Antonio Stoppani, der muss der Onkel
mütterlicherseits, ja.
Genau, in dessen Theorie zur Verbindung von Theologie und Naturwissenschaften steckt der Grundgedanke, nach dem Montessori ihre kosmische Erziehung entwickelte.
Kosmische Erziehung, sie hat ja ein Buch geschrieben auch. Das ist von Günter Schulz Benesch, Maria Montessori. Kosmische Theorie beinhaltet einen einheitlichen Schöpfungsplan. Die Natur stellt eine Ganzheit dar, in der jedes Teil eine Aufgabe für das Ganze erfüllt. Innerhalb dieses Systems nimmt der Mensch eine Sonderstellung ein, da er verändernd in den Lauf der Natur eingreift. Aha. Okay.
Die Schulzeit. In der Schulzeit hat sich Maria schon, kristallisierte sich so raus, dass sie sich total für Naturwissenschaften interessierte und hat auch gegen den Widerstand ihres recht konservativen Vaters, finde ich bemerkenswert, also als einzige Tochter, dass der dann auch ihr nicht verwehrt, diesen Werdegang dann einzuschlagen, den sie auch dann später weiter fortführte. Also nicht nur über die Naturwissenschaften in der Schule, sie hat also durchgesetzt, dass sie auf die technische Oberschule geht. Und
hat auch mal spannend, wie sie das geschafft hat, ne?
Ja, definitiv, weil wir sind im noch 19. Jahrhundert, also das ist wirklich sehr gestrig, zumal im relativ katholischen und konservativen Italien zu der Zeit. Sie hat dann aber nicht Naturwissenschaftlerin werden wollen, sondern direkt Medizin studieren. Das wurde ihr aber verwehrt. Also da hat man gesagt, nö, ist nicht.
Das ist nur Männern vorbehalten, ne?
Genau, ist Männern vorbehalten. Und dann hat sie gedacht, na gut, dann gehe ich dem nach, was ich kann und recht gut kann, nämlich Ingenieurwesen und Mathematik. Und hat sich da dann in Rom eingeschrieben. Und
weil
hat
das Studieren damals ja für Frauen aber seit 1875 möglich war.
Möglich schon,
für
aber
bestimmte Studiengänge natürlich nur.
Genau, ja. Medizin halt nicht.
Ja.
Sie hat es dann nach dem Studium nochmal versucht, beziehungsweise hat zwei
Medizin zu studieren, oder was?
Medizin zu studieren, genau. Und der Rektor hat das nach wie vor verweigert. Das hieß aber in einer Quelle, bis er Maria persönlich kennenlernte und das Außergewöhnliche in ihr erkannte. Das heißt, er hat dann gedacht, na gut, weil du es bist, Maria, heißt es hier, dass sie 92 dann das tatsächlich geschafft hat, sich einschreiben zu können als Medizinstudentin. Und es gibt da unterschiedliche Quellen, die behaupten, dass sie 1896 die erste Frau war in Italien, die überhaupt einen Doktortitel der Medizin erlangte, was offensichtlich nicht der Fall war. Das hat schon vor ihr eine Frau. Ich habe allerdings nicht rausgefunden, wer das war. Zumindest war sie eine der ersten Frauen, die überhaupt Medizin studieren konnte in Italien, was ja schon für die damaligen Verhältnisse also wirklich eine kleine Revolution war.
Ja.
So. Und genau, sie hat während der Studienjahre schon als Assistentin an der psychiatrischen Klinik in Rom spezialisiert gearbeitet und hat sich dort auf Kinderheilkunde spezialisiert. Also war da in der Abteilung für Kinderpsychiatrie der Römischen Universitätsklinik schon tätig und hat dann im Anschluss als Assistentin in der Abteilung Kinderpsychiatrie in derselben Klinik auch gearbeitet. Sie hat sich, oder ja.
Was war ihr Beweggrund? Warum hat sie sich so auf Kinderheilkunde spezialisiert? Hat das schon irgendwie ein, oder war das jetzt einfach erstmal allgemeines Interesse und oder?
Das war allgemeines Interesse. Ich weiß nicht, wer ihr da die Tür geöffnet hat oder wie sie dann durch Zufall dazu kam. Ich glaube, das war einfach ein Mensch, der Kinder sehr gerne mochte. Interessanterweise ist es so, das nehme ich jetzt direkt mal vorweg, sie hat in dieser Zeit, also kurz nach ihrem Studium, hat sie einen Sohn bekommen, einen unehelichen. Und weil das natürlich der große Skandal schlechthin war, hat sie sich auch nicht zu dem bekennen können. Der heißt Mario, der ist 1898 geboren, als genau, das war kurz, also in der Phase direkt nach dem Studium. Der Vater ist ein Kollege gewesen, Giuseppe Montesano. Und Mario hat da ziemlich einiges durchgemacht. Also der ist im März 98 geboren und am 2. April, also kurz danach, wurde er mit dem Vermerk Eltern unbekannt im Geburtsregister als Mario Pipilli vermerkt. Also beide Eltern haben das natürlich nicht
korrigiert.
Nicht korrigiert, beziehungsweise wollten sich nicht zu erkennen geben, offiziell, weil das halt sich nicht schickte damals. Das ist jetzt noch sehr gelinder ausgedrückt.
Also ist das so ein bisschen wie, wie Babyklappe? Oder wie?
Nee, sie hat das ja schon, so wie ich das verstanden habe, hat den Jungen da schon geboren in medizinischer Umgebung, ne? Zumal ja auch als Ärztin hat den zur Welt gebracht mit Begleitung, aber hat dann, und das wusste, ist jetzt sicherlich nicht der einzige Sohn, der unehelich in Italien zu dieser Zeit geboren wurde. Da gab es ja sicherlich noch ein paar andere, und dann hat man das halt irgendwie so gemacht, dass man den wohin gegeben hat, und diese Kinder haben dann halt einen anderen Weg genommen, so in die Gesellschaft, mit in Anführungsstrichen. Das war aber ziemliche Geheimhaltung. Genau wie das dann abgelaufen ist, das weiß ich jetzt nicht im Einzelnen. Mhm. Aber ja,
guck der mal. Vater. Hier habe ich gerade noch was gefunden. Der wuchs zusammen mit seinem Milchbruder Liberato Olivero auf. Gerade eben musste ich noch nicht mal, was ein Milchbruder ist. Das heißt, dass man eine gemeinsame Amme letzten Endes oder
genau, in der gleichen Brust bekommt, sozusagen. Ne? Mhm. Ja, genau. Und da ist er in einer Pflegefamilie sozusagen aufgewachsen. Der Vater hat sich dann, oder kurz bevor er seine Frau geheiratet hat, Maria Aprile, das war 1901.
Hat den jetzt geheiratet? Wer was?
Der Vater, der leibliche Vater von Mario, also der, ne?
Ja.
Maria die Mutter, Giuseppe der Vater, der hat dann irgendwann sich bekannt zu dem Jungen. Mhm. Der hat dann sich also bereit erklärt, verlangte aber Geheimhaltung des Kindes. Ne? Mhm. Und da hat der Mario dann seinen Namen tragen dürfen, Giuseppe Montesano. Mhm. Genau. Maria hat sich dann auch viel später erst zu ihm bekannt, also öffentlich, was so ein bisschen merkwürdig ist, wenn man, ne, auf deine Frage nochmal zurückkommt, warum die Kinder und warum hat sie sich da so mit denen beschäftigt. Ich weiß jetzt nicht die Beweggründe, warum sie sich ausgerechnet den Kindern zugewandt hat und dann aber ihren eigenen Sohn. Ich glaube, dass dann das nochmal so ein bisschen vor Augen führt, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse damals gewesen sein müssen.
Die Mutter muss irgendwie einen ganz starken Einfluss darauf gehabt haben, weil erst als die Mutter gestorben ist, da war der Junge 15, im Frühjahr 1913 hat sie ihn dann zu sich genommen und dann hat er den Namen der Mutter angenommen.
Nach dem Tod von Marias Mutter, meinst
ja,
du?
Ja, genau. Entschuldigung. Mhm. Nach dem Tod von Renilde Montessori. Das heißt ja, dass die wahrscheinlich stark dagegen war und sie da vielleicht nicht gegenhalten
das,
konnte.
Sowas. Das ist wirklich Spekulation.
Also Spekulation, Interpretation, auf jeden Fall.
Es zeigt nur, wie so die Gesellschaft zur damaligen Zeit funktioniert haben muss. Mhm. Ne? Dass es einfach wirklich eine Schmach war. Nichtsdestotrotz ist natürlich der Wunsch vor allem auch der leiblichen Großmutter von Mario offensichtlich so groß gewesen, dass sie ihn dann zu sich genommen hat. Und Mario hat das seiner Mutter auch, zumindest ist das auch so der Anschein, nie wirklich übel genommen, weil er da auch bis zu ihrem Tod an ihrer Seite war und so als persönlicher Assistent fungierte, auch die Montessori-Stiftung dann geleitet hat und Gesellschaft, Entschuldigung.
Naja, auf jeden Fall ist es ein Spiegelbild des Bildungsbürgertums, ne? So wird ja die Schicht benannt, in die sie ja auch reingeboren wurde.
Ja.
Und wenn du da so eine anerkannte Familie bist, dann ja. Da, ich kein unehrliches Kind zu dem Zeitpunkt in der Dekade oder auch in den Dekaden sein.
Ja. Jetzt weiß ich auch, was du meintest. Wenn die, als die Mutter tot war, da erst hat dann Maria sich sicher gefühlt vor den Repressalien der eigenen Familie vielleicht oder der eigenen Mutter, die gesagt hat, nee, Fräulein, das kommt mir jetzt hier nicht, der kommt mir nicht in den Haus, ins Haus, solange.
Was eine Interpretation ist, ne? So richtig wissen tun wir es nicht. Es ist nur sehr auffällig, dass es ausgerechnet nach dem Tod der Mutter dann ist.
Ja, ja, kann man auch eins und eins zusammenzählen. Genau. Gut, wir kommen zurück zu den, nachdem sie promovierte, ne, also nach dem Studium, da hat sie dann, in den letzten beiden Studienjahren arbeitete sie als Assistentin, das hatte ich, glaube ich, schon gesagt, spezialisierte sich auf Kinderheilkunde und war dann eben diese Assistenzärztin in der Abteilung der Kinderpsychiatrie und das, da galt ihr Augenmerk besonders der, ihr besonderes Interesse galt den geistig behinderten Kindern. Ne? Vor allem, weil sie von diesem sehr würdelosen und verwahrlosten Zustand, also ich glaube, geistig behinderte Kinder damals waren auch nochmal so eine Strafe Gottes, so kann ich mir das denken. Und da war sie einfach sehr, sehr bewegt auch davon, wie mit denen umgegangen wurde und hat sich denen eben besonders gewidmet, so den Vergessenen der Gesellschaft. Ne? Und fing dann auch an, sich zu überlegen, wie sie diese Kinder aus ihrer, wie es hier heißt, Stumpfheit befreien konnte. Ne? Also, dass sie ihnen einfach was zu spielen gab und dann beobachtete, wie die selber damit umgingen. Ne? So farbige Gegenstände, dass die einfach, sie nannte das Denken mit den Händen, ne? Dass die anfingen, da so Dinge selber mal auszuprobieren. Und das ist auch was sich in ihrer Pädagogik immer wieder findet, dass die Kinder sich selbst nicht überlassen werden im Sinne von, wir sperren die in einen Raum und die dürfen dann machen, sondern dass man ihnen Dinge an die Hand gibt, zum Anfassen, zum Gucken, zum Tasten und dann guckt, wie die damit umgehen und sich so ein bisschen in diesem Flow verlieren, in dem Spiel verlieren, das, was Kinder total brauchen und nicht nur Kinder übrigens, auch Erwachsene, dass sich in diesen Flow hineinzubegeben und so ein bisschen so eine Selbstvergessenheit zu haben und dabei eine große Freude zu empfinden. Und das war das, was sie eben auch mit diesen Kindern versucht hat und hat da offensichtlich auch total große Fortschritte erzielen können mit denen. Und einige von denen, so den sogenannten Schwachsinnigen oder wie die auch zum Teil dann bezeichnet wurden, Idioten, da krampft einem sich schon auch das Herz zusammen, hat die dann zum Teil auch zu einem normalen Schulabschluss bringen können. Und das war natürlich ein ganz, ganz großer Erfolg, der dann so seinen Lauf nahm. Also sie ist dann da auch mit ihren Erkenntnissen wirklich über Rom hinaus bekannt geworden und hielt dann 1899 vom damaligen Erziehungsminister den Auftrag, dann einen entsprechenden Vortrag zu halten über die Erziehung geistig behinderter Kinder, ne, mit Vorträgen. Das war ja damals auch so ein bisschen die PR-Tour. Da hat auf Basis dieser Vortragsreihe so einen eigenen Kurs entwickelt, der dann im Heilpädagogischen Institut auch gehalten wurde. Das ist so eine Art Erziehungsinstitut für Leute, die sich eben im Pädagogischen dann ausbilden wollen. Sie hat dann in dieser Zeit eben auch didaktische Materialien zum Sprach- und Mathematikunterricht entwickelt und das waren so die Zeiten, wo sie so erste Aufmerksamkeit, sie hat da ausprobieren dürfen und ich glaube, das war dann einfach so, ich möchte das jetzt machen, lasst mich mal und hat dann diese Erkenntnisse dann auch wissenschaftlich geteilt und Wir befinden uns jetzt im Jahrhundertwechsel von 1899 auf ins 20. Jahrhundert. Maria hat das Institut erstmal wieder verlassen, also dieses pädagogische Institut, und hat dann noch ein Studium der Anthropologie, Psychologie und Erziehungsphilosophie aufgenommen. Das heißt, so ein bisschen weg vom Medizinischen, eher hin zur Pädagogik. Und sie hat dann nebenbei auch wahnsinnig viele Schulen besucht und anthropologische Untersuchungen durchgeführt, hat Vorlesungen gehalten und ja, vor allem so diesen pädagogischen Weg so richtig gefestigt. So. Mhm. Dann wurde ihr ein paar Jahre später, so um 1907 herum, hat sie den Auftrag bekommen, im sogenannten Armenviertel von Rom ein Kinderhaus zu gründen, also im Arbeiter.
Von wem hat sie den Auftrag bekommen?
Ich war keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Von der Regierung. Mhm. Das steht hier nicht.
Okay.
Die italienische Regierung, genau. Von der Regierung. Also irgendwer Offizielles muss das gewesen sein. Hier steht nur die italienische Regierung. Tut ja auch nichts zur Sache, eh? Die in San Lorenzo, das ist ein Vorort von Rom, um genau zu sein, und sollte sich da dann widmen den Kindern der sozialen Unterschicht, um nicht zu sagen verwahrloste Kinder, und hat dann sozusagen das Ganze dann nochmal für diese Kinder dann vor Ort gemacht, also das, was sie sozusagen mit den geistig behinderten Kindern schon gemacht hat, und da hat man dann auch wieder dasselbe festgestellt, ne? Hilfe zur Selbsthilfe, Vertrauen in dich selber finden, Selbstwirksamkeit von Kindern, ne? Dass du, ich zeig dir, wie es geht, ich gebe dir Materialien und dann probier mal spielerisch selber aus, ne? Und das hat zu einem totalen Erfolg geführt, so. Hat dann Spiele entwickelt, die auch bis in die heutige Zeit noch eine Relevanz haben, ne? Genau, da geht's eine Erfahrbarkeit, auch eine körperliche Erfahrbarkeit. Es geht dann nicht nur Gehirn, der Kopf auf, da in das Gehirn rein, irgendwas Wissenvermittlung, sondern das Ganze auch erfahrbar zu machen, also Seele und Physis gleichermaßen zu stärken. Das sind so diese Urpfeiler von Marias Pädagogik, also von der Montessori-Pädagogik. Mhm. Genau, das ist ein bisschen Unabhängigkeit. Kind, du schaffst das schon. Man muss nicht helikoptermäßig da immer dir alles vorgeben und das machst du so, bitte mach das nicht so. Und ich habe selber keine Kinder, aber wenn ich dann mal am Spielplatz vorbeigehe und dann immer die, das sind ja meistens die Mütter, die dann irgendwie rufen, nein, mach das nicht, mach das nicht und du fällst und wir haben das doch besprochen, und dann denke ich auch mal so, puh, also das ist sozusagen der Schiedsrichter an der Seite. Und manchmal tut es vielleicht dann auch ganz gut, wenn man die Kinder einfach machen lässt. Natürlich, wenn die sich die Köpfe einhauen, da muss man schon dahin gehen und sagen so, so geht's natürlich auch nicht. Aber ja, also Maria hat da mehr lange Leine gelassen. Es gab keine Bestrafung oder wenige. Es gab nicht so dieses Aufseher, da steht einer mit einer Trillerpfeife, sondern ja, lass die Kinder machen, lass die Kinder Kinder sein. So, das bringt es vielleicht ja so auf den Punkt. Und das hat natürlich nicht nur Anklang gefunden in Italien, sondern auch in ganz Europa, vorwiegend in angelsächsischen Ländern. Die finden die Methode super und laden sie auch immer wieder ein. In London bekommt sie die Ehrendoktorwürde. Und ja, das spricht sich also rum, was sie da für Erfolge erzielt. Und ja, wie sie da so arbeitet und ihre Erkenntnisse teilt und natürlich auch entsprechende Werke rausbringt, die das Ganze noch dokumentieren. So Eckpfeiler ihrer Pädagogik, Il Metodo, wird 1909 veröffentlicht. Mhm. Genau, dann dieser Satz von Lernmaterialien, eben diese Haptik, viel mit
Farbe. Das finde ich ja auch total spannend, ne?
Was sagst du? Selbsterziehung?
Selbsterziehung des Kindes, mhm, gleich ja. Lebensschule, 1923. Ja. Filme gibt es sogar auch. Ein Leben für die Kinder, eine Miniserie.
Ja.
Bei Maria Montessori. Oder Außergewöhnliche Frauen, Folge 14 beim BBC. Dokumentarfilm, 45 Minuten.
Also alles, Einladung zur Recherche, die also ist, macht vor allem deswegen Sinn, weil es diese Montessori-Schulen, also für diejenigen unter euch, die Kinder haben und sich überlegen, ist die Montessori-Pädagogik auch das, was ich für meine Kinder nach zeitgemäß finde und das gerne möchte. Meistens sind das Privatschulen, aber die gibt es ja bis heute. Also durchaus auch, inwieweit sich das jetzt von der Waldorfpädagogik unterscheidet, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Mhm. Da wird aber nicht eurythmetisch getanzt bei Maria. Das ist dann eher so diese...
Jeff Bezos war übrigens ein Montessori-Schüler.
Ach, guck.
Heike Makatsch auch. Larry Page, Hermann van Veen, Tom Gerhardt, Anne Frank.
Tom Gerhardt in dieser Reihe, dieser lustigen
Persönlichkeit. Ja, aber das ist, weißt du, was ich so schön finde? Ich hatte früher mir mal ein Buch durchgelesen, Summer Hill hieß das. Und das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die Montessori-Schule. Weil bei beiden wird gesagt, das Kind ist Baumeister seines Selbst. Und offener Unterricht, Freiarbeit und bei der Summerhill wurden auch Eltern dann interviewt, weil das ist tatsächlich wie ein Internat und du gibst dein Kind da ab und siehst dein Kind halt auch nur in den Ferien. Und das ist für viele Eltern hart, aber die Summerhill war auch so, dass sie gesagt haben, naja, die Eltern erziehen die Kinder dann, beschränken die Kinder auch häufig in der Freiheit, ja? Wenn es dann irgendwie am Tisch wackelt, nein, du darfst nicht wackeln, um ja wirklich selber herauszuarbeiten, was das Kind glücklich macht. Und ob es jetzt ein Toilettenpersonal wird oder ein Schauspieler oder ein Maler oder ein Ingenieur, ein Architekt, Hauptsache das Kind ist glücklich. Das war so ein bisschen damals die Summerhill-Devise. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Ja, das Kind, seine Individualität steht bei der Montessori-Philosophie im Mittelpunkt. Glaubt an den Eigenwert des Kindes. Und im Vergleich
mit... Was wirklich schön ist, weil ständig in dieser Leistungsgesellschaft, ne, die wird dir so viel vorgegeben und da musst du das und das und die Eltern schicken dich zum, also wenn man sich's leisten kann, zum Geigenunterricht, weil das der Großvater schon gemacht hat, dann musst du auch noch Chinesisch lernen und dieschen und dasschen und
es wird zu viel aufgedrückt. Schein, nicht sein, sondern Schein. Ja. Mhm.
Also ich fand das sehr, sehr schön und lebensbejahend und natürlich kann man Kindern nicht immer ihren Willen geben, ne? Und die wollen manchmal Dinge, die ihnen auch nicht besonders gut tun und da muss man dann schon, also anti-autoritär sollte das auch nicht sein, aber gerade im Spiel dieses Erfahren, den eigenen Körper mal zu spüren, zu wissen, so, ach, das tut mir gut und auch mal Nein zu sagen oder, oh, da habe ich was entdeckt, da komme ich irgendwie nicht weiter und selber Fragen zu stellen.
Aber es geht gar nicht, also es geht ja schon darum, dass du das Regelwerk lernst, ne? Also hier steht auch zum Beispiel Montessori-Kindergartenkinder lernen in erster Linie durch Nachahmung, sich anzuziehen, sich selbst zu waschen, den Esstisch vorzubereiten und so weiter. Und die Kinder können sich meist selbst aussuchen, mit wem und auch woran sie arbeiten möchten. Mhm. Die Montessori-Methode setzt ihren Schwerpunkt dabei immer auf den Lernenden als Führer seiner eigenen Entwicklung. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass Kinder in ihrem eigenen Rhythmus und in den eigenen Interessen folgend lernen.
Ja.
Erleben Selbstvertrauen und Selbstständigkeit und verinnerlichen das Gelernte so am besten. Weil ich war so ein Spätentwickler. Und nach der Grundschule, ich hatte so eine Lehrerin noch, die war kurz vor der Rente. Und wir mussten immer, wir mussten halt vorher im Klassenzimmer sein. Es wurde irgendwie aufgeschlossen, dann wurden wir hingesetzt und da mussten wir still sein. Und bis sie reinkam, da mussten wir alle aufstehen und sagen, guten Morgen, Frau Erhardt, Choral. Ja. So, und diese Dame hatte damals zu meinen Eltern gesagt, ja, also eine ganz knappe Realschulempfehlung für die Kim. Tendenz eher noch Hauptschule. Ja, die lässt sich nicht mehr ablenken, die macht so viel Quatsch mit den anderen Kindern. Und dann haben meine Eltern gesagt, naja gut, ich weiß gar nicht, wie die Finanzen damals waren. Ich glaube nämlich nicht so gut. Und deswegen waren wir an staatliche Schulen gebunden. Müsste ich jetzt meine Eltern nochmal fragen. Aber ich bin auf eine Gesamtschule gekommen, was für mich ein guter Kompromiss letzten Endes für die damaligen Verhältnisse war, weil ich dort dann Abitur machen konnte. So, wenn man halt bedenkt, ne, rein theoretisch, naja, ganz knapp Realschule. Da ist.
Ja, du bist raus aus dem Club der Coolen, ne? Das ist immer so. Denn am Ende der vierten, da drehen die Eltern dann durch, ne? Um Gottes Willen, mein Kind kriegt eine Realschulempfehlung. Da stehen einige und tyrannisieren dich. Also heutzutage geht das ja dann via WhatsApp oder man wird dann zu Hause angerufen als Lehrer. Wie können sie es wagen? Ja. Sorry, ist nun mal einfach so. Aber
ja, deswegen sagt man ja, also im Vergleich, also wenn du es nicht machst, dass es nach dem Rhythmus des Kindes geht, weil unser Schulsystem ist ja nicht ausgerichtet nach dem Rhythmus des Kindes. Für mich wäre es gut, irgendwie 2 Jahre noch mal länger irgendwie zu daddeln. Das war ja auch das Schöne, was es bei der Gesamtschule gab. In der 5. und 6. Klasse konntest du halt, hast du langsam verstanden, jetzt kommen so A- und B-Kurse. Ja. Ich will aber jetzt irgendwie in den besseren Kursen sein. So, dann habe ich halt dafür gelernt, weil, na, wenn wir uns an die letzte Folge von Aya Jaff erinnern, du brauchst halt irgendwo immer ein Ziel, was dich motiviert. Mein Mathelehrer, ich war immer in Mathe schlecht, aber ab dem Zeitpunkt, wo es dann halt, na, hatte ich ja schon mal auch erzählt im Podcast, glaube ich, wo er dann halt diese kleinen Snickers und Mars sagte und sagte, ja, das ist euer Ziel, wenn ihr die Aufgabe als erstes, zweites, drittes löst. Und dafür habe ich dann auch wirklich fleißig gelernt, weil das war dann mein Ziel, diesen Snicker, diesen Mars zu kriegen. Und deswegen, also ich bin ein absoluter Fan von dieser, wie ich neu gelernt habe, kosmischen Erziehung.
Ja.
Weil das sich, ja, weil das Kind als Individuum wahrgenommen wird und nicht einfach reingepresst wird in in dem Alter von 10 musst du genau das und das und das können, im Alter von 4 musst du das und das und das und das können, sondern jedes Kind hat seine eigene Entwicklung und wer weiß, also wohin es sich dann entwickelt. Und wenn es dann halt irgendwo einen Einfluss kriegt, irgendwie Bauten interessieren ihn und er will eine Architektur oder sie will Architektur studieren, ja, dann muss man halt sagen, okay, und das ist der Fahrplan dafür, das brauchst du alles, ne? Dafür musst du gut sein, dafür musst du gut in Mathe sein, okay, und dann hast du dein Ziel. Und dann weißt du, wie du den ganzen
Kramat. Das war bei Maria so ein bisschen, ne, dieses Entgegengesetzte zum Bildungssoldaten, sage ich mal, in Anführungsstrichen, was das ein Stichwort gibt zum Verhältnis mit dem Faschismus, der ja dann irgendwann sie gründete, irgendwann hatte sie so eine, um jetzt wieder auf Maria zurückzukommen, sie hatte dann irgendwann so eine Berühmtheit erlangt, dass sie auch durch Europa reiste, nach Amerika und Indien und hat dann Vorträge über ihre Pädagogik gehalten und so weiter. Da begann auch irgendwann der erste internationale Lehrgang zur Ausbildung von Lehrkräften, die nach dem Montessori-Prinzip eben unterrichtet wurden. Und da sind schon in Europa und Amerika sind die ersten Montessori-Schulen entstanden. Jetzt kommt der Erste Weltkrieg. Der wird so ein bisschen in ihrer Vita, da wird da so ein bisschen drüber hinweggegangen. Nach dem Ersten Weltkrieg kam es dann zur Gründung der Montessori-Stiftung. Und das erste Montessori-Haus in Deutschland gab es im Übrigen in Berlin-Lankwitz.
Aha.
Unter der Leitung von Clara Grunwald heißt es hier. Ja, gute Frage. Weiß ich nicht. Irgendwie, also ne, man hat irgendwie sich mit der Montessori-Pädagogik in Europa auseinandergesetzt und dann gab es halt auch die ersten Schulen, die sich diesem Prinzip verschrieben haben. Und 1919 war das eben die erste in Deutschland, also in Berlin. Und irgendwann sind die Faschisten auf sie aufmerksam geworden und erst haben sie das alles ganz toll gefunden.
Weil natürlich hier die soziopsychische Hygiene auch ganz schnell missgedeutet werden kann, ne?
Ja.
Die besagt ja, dass im Endeffekt die Gesellschaft bereinigt werden muss. Und das klingt natürlich im Faschismus ganz, ganz negativ.
Klingt in den Ohren. Naja, also.
Es ist. Ja, also ich verstehe schon, was sie damit will, ne? Weil sie sagt dazu, äußere Ursachen beeinflussen die normale und gesunde Entwicklung des Individuums. Es stimmt ja. Also wenn ich von meinem Vater die ganze Zeit geschlagen werde, hat das Auswirkungen. Oder wenn die ganze Zeit von morgens bis abends, das klingt jetzt bescheuert, aber die Glotze läuft, dann hat das auch Einwirkungen auf das Individuum. Und deswegen hat sie ja gefordert, eine soziopsychische Hygiene der gesamten Gesellschaft. Nur schwierig, wenn einer diktiert, das ist ja eine Diktatur letzten Endes, wie die Normalisierung der gesamten Population aussehen soll. Eigentlich ja, das sind fernschädliche Einflüsse auf Kinder. Nur,
und Formfragen und so, ne? Das war natürlich für eine Montessori-Schule ein No-Go. Also,
und hat auch nicht, ist es ja total dialektfrei und hat auch nichts mit Weltkultur zu tun. Das ist ja absolut Katastrophe.
Aber zunächst, Benito und Maria haben sich getroffen und offensichtlich ganz gut verstanden. Und deswegen war sie dann ein bisschen erstmal unter seiner schützenden Hand. Aber das hat sich dann relativ schnell wieder erledigt. Und zwar weit bevor der Erste Weltkrieg aufkam. Und die Faschisten haben dann irgendwann begonnen, dann in den 30ern, diese Schulen auch zu schließen und sich davon abzuwenden. Also das war ihnen dann doch ein bisschen zu abgespaced, sage ich jetzt mal in meinem Neudeutsch. Und Maria hat aber noch relativ lang auch nach dem Zweiten Weltkrieg gelebt. Wobei, so lange jetzt auch wieder nicht, ziemlich genau 7 Jahre. War dann zunächst in Italien und ist aber dann irgendwann in die Niederlande gegangen, wo sie dann auch starb, nämlich ziemlich genau am 6. Mai 1952. Ich scrolle gerade mal, Norvik an See. Also,
Was hat sie denn dahin verschlagen?
Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Sie scheint sich offensichtlich auch in den angelsächsischen Gebieten. Vielleicht hat sie sich einfach in diesen Ort verliebt. Es ist interessanterweise so, dass ich nichts finde über das Liebesleben von Maria Montessori. Vielleicht hat sie auch da einen Partner, eine Partnerin gehabt und ist dann da, hat sich da dann zur Ruhe gesetzt. Sie hat einfach auch viel, sie ist ja viel gereist und ist durch viele Länder gekommen und vielleicht war das dann einfach so der Ort, an dem sie sich besonders wohlgefühlt hat. Der Sohn Mario hat dann alles übernommen, der war dann auch Erbe, nachdem er nun auch wirklich offiziell anerkannt ihr Sohn dann war. Mhm. Ja, und der hat so ihr geistiges Erbe dann auch fortgesetzt. Der ist erst in den 80ern gestorben. Genau.
Okay. Also spannende Persönlichkeit, ne? Wenn auch umstrittig natürlich jetzt die soziopsychische Hygiene ist.
Ja.
Der
Begriff natürlich, ne?
Genau, weil der Ursprungsgedanke, wenn man Macht und Politik außen vor lässt, ist ja löblich. Dass man versucht, für alle Kinder gleiche Voraussetzungen zu schaffen. Aber ist natürlich einfach schwierig. Also toll. Ich finde, du hast ja gemerkt, ab dem Zeitpunkt, wo es um die Philosophie und ihre Errungenschaften oder die Montessori-Pädagogik ging, war ich wieder hellwach und dachte, ja.
Vorher einschläfern.
Ach Gott. Ja. Es ist halt ein Brett, ne, weil es halt auch eine sehr historische Persönlichkeit ist und auch nochmal ein anderer Kontext. Haben wir ja schon mal gesagt, dass es einfacher ist, eine aktuelle Frau vorzustellen als jemand von früher.
Ja, ich muss sagen, ich tue mich da so ein bisschen schwerer, da die historischen Daten abzuarbeiten. Aber was ich natürlich toll finde, ist ihre Philosophie mit dem Kind oder das Kind anzuerkennen als selbsthandelndes und auch interessanterweise selbstdenkendes Wesen und ihm diesen Freiraum zu geben. Ne? Das Kind hat auch einen natürlichen Instinkt des Spielens, des Erfahrens. Und wenn man ihm ständig vorgibt, was es zu tun hat, dass das verstörend sein kann oder in etwas presst, was es nicht sein will, das kann auch nachhaltig schaden.
Ja. Genau. Und auch alleine schon, ich hatte das auch mal mit einer Freundin und ihrer Tochter. Die Tochter ist dann ganz nach oben auf das Gerüst geklettert und es war wirklich riesengroß. Und ich saß da und mir ging die Pumpe und meine Freundin guckte mich halt nur an und sagte, du, wenn ich sie jetzt dämpfe, dann wird die später auch schwer haben im Leben. Ja, die muss ihre eigenen Erfahrungen machen. Und ich sage, ja, aber sie kann das doch noch gar nicht abschätzen. Und sie sagt, die hat einen eigenen Instinkt, die fällt da nicht runter. Wenn sie Angst oder wenn sie merkt, sie kommt irgendwie nicht weiter, dann ruft sie mich schon. Und das fand ich toll, auch wenn ich das, also wenn, weil das prägt, also das prägt das Kind ja. Und
ja.
Wenn man das schafft, das Kind frei von diesen eigenen Ängsten, die man ja auf das Kind überträgt. Na, ein Kind hat keine Angst vor Spinnen. Das überträgt man ja auf das Kind. Ist ja auch lächerlich, Angst vor Spinnen zu haben. Das ist ja, kommt ja von äußeren Einflüssen, weil warum sollst du sonst Angst haben vor einer Spinne?
Oder? Naja, alles, auch nicht, welche Farben man dem Kind anzieht. Ne? Ist es ein Junge oder ein Mädchen, blau und rosa, das hatten wir ja nun auch neulich. Oder wie man zu sein hat. Ne? Mädchen dürfen nicht stürmisch sein, Mädchen sind schlecht in Mathe. Das ist, dann manchmal braucht es dann auch nur einen Lehrer oder einen Satz von einem Onkel oder was auch immer.
Ja.
Und du bist dann entsprechend gepolt oder du wirst gehandelt in der Schule. Also irgendwie ist dann doch noch die Gesellschaft darüber hinaus. Ne? Ich finde es toll, wenn das deine Freundin so sieht. Sie ist nicht die Einzige, die das Kind erzieht, ne? Beziehungsweise sie kann ja auch nicht ständig dabei sein. Es ist dann schon interessant, was für einen Weg geht dann dieses Mädchen in dem Fall. Aber man kann ein guter Begleiter in den ersten Jahren vor allem sein und die sind ja bekanntermaßen sehr prägend. Insofern, ja.
Genau.
Ich bin sehr gespannt, wen du mir als nächstes vorstellst. Kim, weißt du schon? Oder uns?
Doch, wir hatten noch von Jenny eine Einreichung, Indira Gandhi. Und auch zwinkernd meinte Jenny nämlich auch schon so, ja, die wird immer verwechselt mit irgendwie der Tochter oder Frau von Mahatma Gandhi, hat damit aber gar nichts zu tun. Und lasse ich jetzt auch einfach mal, verrate ich nicht.
Okay.
Vielleicht so, dass sie eine ehemalige indische Innenministerin war.
Und wir wissen ja alle, wie groß dieses Land ist. Insofern hatte sie viel zu tun. Und auch sicherlich keine Selbstverständlichkeit, dass diesem Land, zumindest im Innenministerium, eine Frau vorsteht. Insofern bin ich sehr gespannt, was du über Indira zu erzählen hast das nächste Mal.
Ja.
Danke dir fürs Zuhören und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.